Was denken die anderen jetzt bloß von mir? Unsicherheit hat ganz viel mit der Angst vor Bewertung zu tun. In Unsicherheit liegt aber auch eine geheime Kraft. In diesem Podcast meiner Reihe Weiterdenken spreche ich mit der Journalistin, Buchautorin und Diplompsychologin Anne Otto über Unsicherheit. Sei gespannt auf einen sehr praxis- und lebensnahen Podcast und auch auf ein sehr persönliches Gespräch.
Liebe Anne, ich freue mich, dass du bei mir im Studio bist. Wie so viele kenne ich auch dich ein bisschen, nicht gut, aber ein bisschen. Und stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, was machst du?
Ja, Svenja, erstmal schön. Danke für die Einladung, freue ich mich. Und wer bin ich? Also Anne Otto, ich bin Psychologin, ich bin Journalistin und Autorin und ich coache auch. Und mich interessiert so die Schnittstelle in meinem Schreiben zwischen Psychologie und Gesellschaft. Also ich versuche mir in meinem Buch Themen irgendwie vorzunehmen, psychologische Aspekte so ein bisschen zu gucken, wo kommt das gesellschaftlich her, wie kann man das vernetzen. Das sind Themen, die mich umtreiben. Also jetzt im Moment dieses Thema Unsicherheit, über das wir heute auch sprechen wollen. Dann aber auch sehr, sehr stark die Frage, wie kann Demokratiebildung, was hat das mit Psychologie zu tun? Wie können wir polarisierte Gesellschaften irgendwie verändern? Das sind so Sachen, die mich umtreiben. Also das, und da würde ich schon sagen, das, was mich interessiert, das bin ich auch.
Du machst ja noch mehr, ne? Also ich weiß, dass du für Spiegel geschrieben hast. Du hast mich ja auch ein paar Mal da interviewt. Ich glaube, Zeit auch, ne? Und also eigentlich alle große Namen. Das muss man mal so sagen, ne? So.
Ja, das stimmt.
Das ist auf jeden Fall so. Und du hast auch schon ein paar Bücher geschrieben, ne? Also über das Buch. Wir wollen jetzt nicht über das Buch sprechen, sondern über das Thema, was dahinter steckt und vielleicht auch diesen gesellschaftlichen Bezug rausarbeiten. Aber das ist ja nicht dein erstes Buch, sondern dein...
Ich glaube, siebtes oder achtes, ja.
Siebtes oder achtes, genau, ja. Und wir haben immer mal wieder miteinander zu tun gehabt. Du hast mir manchmal auch geholfen, zum Beispiel meine Online-Kurse ein bisschen prägnanter zu kriegen, weil ich ein bisschen manchmal zum Rumschwurbeln neige oder Schwurbeln, weiß ich nicht, also zu wenig Praxisbezug habe. Also auf jeden Fall... Wir haben schon öfter zusammengearbeitet und dieses Thema Unsicherheit, das fand ich jetzt besonders interessant. Also ich finde viele deiner Sachen interessant, aber das finde ich besonders interessant, weil es mir so oft begegnet und weil ich mich auch frage, bin ich jetzt eigentlich unsicher oder nicht? Erste Frage an dich, bist du unsicher?
Ich bin auf jeden Fall, würde mich als unsicher bezeichnen und habe das Buch sicherlich auch deswegen geschrieben. Also nicht nur, ich wurde vom Verlag gefragt, ob ich dazu was machen will, konnte mich damit sofort identifizieren, weil bin ich unsicher. Ich würde sagen, das Lebensgefühl so, wie stehe ich in der Welt, das ist doch sehr von Unsicherheit geprägt und ich finde das mittlerweile gar nicht mal so schlecht, aber ich fand es lange Zeit irgendwie auch ein bisschen öde.
Öde oder wolltest du das nicht haben?
Ja, eher so, ich wollte es vielleicht nicht haben oder ich habe gedacht, warum sind alle anderen so sicher und warum fühle ich mich oft in Situationen so, ja, vielleicht auch so offen und gefordert und so weiter. Und ich würde aber schon sagen, ja, also auch spätestens im Laufe der Recherche zu diesem Buch habe ich irgendwie festgestellt, erstmal geht es vielen so, zweitens, ja, kann man das auch nutzen.
Mhm. Ich habe, wie gesagt, mir auch überlegt, bin ich jetzt unsicher oder nicht unsicher. Ich glaube, also Unsicherheit hat ja auch so einen Link zu Schüchternheit. Ich war früher sehr schüchtern und ich glaube, es ist so situationsbezogen, ne? Und das kommt ja auch in deinem Buch vor. Es gibt viele, die sind situationsbezogen unsicher und haben soziale Unsicherheiten nicht immer und überall, ne? So. Wie würdest du das sehen? Das ist nicht, ich bin immer unsicher, sondern ich bin situativ unsicher.
Ja, diese Sichtweise, das als situatives Ding zu sehen, ist ja sowieso erstmal birgt viele Chancen, finde ich gut. Und ich finde, so ist es eben auch, dass es sich lohnt zu gucken, in welchen Situationen bin ich denn unsicher. Da lohnt es sich vielleicht viel mehr hinzugucken, als dahin, dass man sagt, okay, wer bin ich jetzt nun? Mhm. Und ja, was sind das für Situationen? Also ich habe ja jetzt schon echt mit vielen Leuten gesprochen, auch nochmal extra darauf geachtet, welche Klientinnen haben mir was zum Thema erzählt und so. Und ich glaube, sehr viele Leute sind einfach unsicher in neuen Situationen. Und das ist also in neuen gesellschaftlichen Situationen, wo man nicht einschätzen kann, wie finden einen die anderen, wo man die Codes nicht kennt und so weiter. Und da würde ich zum Beispiel sagen, diese Unsicherheit, die ist eher normal oder die ist so komplett verständlich, aber die ist eben auch ganz schön weit verbreitet. Ja.
Da würde jeder sagen, in manchen Situationen bin ich unsicher. Das wäre ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Barnum-Statement ist, aber das ist so eins, wo fast jeder zustimmen kann. Ne? Also mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber jeder kann zustimmen. Ne? Was ich auch ganz interessant fand, du hast irgendwo geschrieben, dass es hilfreich sein kann. Zu den Praxistipps kommen wir ganz am Ende auch nochmal. Da wollte ich dir nochmal ein paar Mythen präsentieren und dann zu Praxistipps kommen. Du hast geschrieben, dass die Leute dich weniger wichtig nehmen, als du denkst. Das heißt, du bist mit 100 Leuten auf einer neuen Party und kommst da rein und denkst, oh Scheiße, ich kenne keinen. Was soll ich denn sagen? Soll ich irgendwie Plattitüden übers Wetter loslassen? Smalltalk, hast du geschrieben, mag auch keiner. Und das fand ich dann hilfreich zu sagen, ja, die anderen finden dich total egal. Die nehmen dich nicht so wichtig, wie du denkst. Ne?
Ja, ich finde, das ist ein total entlastender Tipp, weil es ist eben so, dass es gibt immer ein paar, die interessieren sich füreinander. Aber eben die allermeisten sagen, ja, denken eigentlich gar nichts. Und wenn man das auch mal bei sich selber sieht, dann ist das ja genauso auf einer großen Veranstaltung. Man hat zwar so sein paar Vorurteile natürlich auch, aber eigentlich denkt man über die anderen doch wirklich erst nach, wenn man sich wirklich unterhält und so weiter und nicht, wenn einer da steht. So.
Mhm. Da fällst du eigentlich gar nicht auf,
ne? Nee,
die denken auch gar nicht, aber man denkt, alle gucken auf mich, alle merken, da ist jemand, der kennt niemand oder so. Ne? Das ist so dieser Eindruck, den man hat, oder? Was würdest du sagen?
Doch, genau. Und ich finde, das ist ja super interessant, dass Unsicherheit sich verstärkt, wenn man anfängt, sich selbst zu beobachten und sich selbst zu bewerten in solchen Situationen. Ne? Und das ist meistens der Anfang von einer schlimmer werdenden Unsicherheit. Weil so ein bisschen unsicher sind alle. Und ich habe mich trotzdem natürlich gefragt, wann wird es schlimmer und was kann man machen? Und diese Frage, wenn man anfängt, sich zu beobachten, sich zu bewerten, in den Kopf der anderen geht, in seine eigenen Körpergefühle geht, dann wird es tendenziell ja eher schlimmer. Und irgendwie, was dazu auch ganz gut passt, ist so als erster Kurzschluss, wenn man den anderen ja so ein bisschen was mitteilt darüber, zu sagen, oh, ich fühle mich jetzt hier unsicher oder ich mag keinen Smalltalk, also sich so ein bisschen outet, dann sagen ja ganz viele, und das haben mir wirklich auch meine ganzen Interviewpartnerinnen bestätigt, sagen ganz viele, oh, ich fühle mich auch unsicher. Und das finde ich spannend.
Und das ist ja auch so ein Klebstoff, ne? So der Barnum-Effekt, der wird ja auch verwendet, nicht nur zu zeigen, dass man allem zustimmen kann in einer gewissen Art und Weise, aber auch, dass man dadurch auch Beziehungen aufbauen kann. Ne? Durch dieses Wissen, bestimmte Sachen kann jeder ja sagen. Ne?
Ja klar, dieser Barnum-Effekt ist ja was sich so immer auf Horoskope und Glückskekse und sowas bezieht.
Ja, genau.
Ne? Wo man halt sagt, okay, das trifft ja auf jeden zu, das ist immer so. Und das stimmt auch bei diesem Buch. Da habe ich auch gedacht, es ist so, wenn man dann sagt, willkommen im Club der Unsicherheit, da sagt dir erstmal jemand, ja, jeder da gehört auch. Ich gehöre auch.
Ich bin
dazu,
auch im Club,
ne?
Genau.
Und das kann eben sehr verbindend sein und das muss man aber andererseits auch differenzieren, weil ich zum Beispiel möchte ja jetzt auch nicht jeden Leuten einreden, dass Unsicherheit ihr Problem ist. So.
Genau, und ich glaube, das sollten wir uns nochmal genauer anschauen, was ist Unsicherheit auch. Ne? Also Schüchternheit habe ich jetzt so von der Seite reingeworfen, aber Unsicherheit ist ja auch soziale Unsicherheit in großen oder kleinen Gruppen, etwas zu sagen, etwas vielleicht auch kritisch zu sagen, etwas auch Nein zu sagen. Also was ist eigentlich Unsicherheit?
Also so wie ich es jetzt definiert habe, du weißt ja, man kann ja Sachen immer total unterschiedlich definieren. Also für mich ist das jetzt es geht ja um soziale Ängste, also im Prinzip um eine subklinische Form von sozialen Ängsten. Wenn man sagt, eine soziale Angst, die sich steigert, da würde man eine Therapie brauchen und mich interessiert also die Unsicherheit davor, also dieses Gefühl, in dem man sich fragt, ob man zu einer Gruppe dazugehört. ob man, wie man bewertet wird, ob man gut genug ist. Also dieses Thema, ich bin nicht gut genug, also auch so ein bisschen Selbstwert assoziiert, das ist die Unsicherheit, um die es hier geht. Und auch diese etwas, was man oft auch körperlich spürt. Also durch irgendwie Schwitzen rot werden oder irgendwie so ein Gefühl von unangenehmer Cringe und Beklommenheit. So.
Feuchte Hände und all diese Dinge, die
Genau.
damit zusammenhängen. Also ist es soziale Unsicherheit, subklinisch bedeutet vielleicht für die, die sich damit nicht beschäftigt haben, also ich bin noch nicht in Therapie oder ist es noch nicht so, dass es tatsächlich als soziale Phobie zum Beispiel bewertet werden würde, ne?
Genau. Oder mich interessiert eben immer, wie kann es passieren, also wie kann es gelingen, dass man bestimmte Gefühle, also wie kann man mit denen umgehen, damit daraus irgendwie keine Störung wird. Weil diese soziale Angst, da würde ich jetzt eben sagen, ist eine der Thesen von dem Buch oder auch mit allen Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, die ist normal, die gehört dazu. Und trotzdem gibt es ja eine ganze Menge Leute, bei denen das irgendwie aus sich verselbstständigt und die extrem darunter leiden. Und dieses Spannungsfeld, ja, was kann man vorher tun? Das interessiert mich sehr.
Weil es ja einfach auch sehr breit ist und ich habe in einem LinkedIn-Post geschrieben, Unsicherheit ist eine Kompetenz. Da gab es dann so Einwände, ja, eine Kompetenz ist es nicht. Was würdest du sagen? Also ist es nicht auch in vielen Situationen ein Vorteil? Beispiel, wenn ich unsicher bin, ich bin manchmal unsicher, weiß ich das überhaupt? Weiß ich das gut genug? Kann ich da überhaupt was zu sagen? Habe ich das Recht, was zu sagen oder so? Ist das eine Kompetenz oder wie würdest du das werten?
Also ich würde es erstmal sagen, Unsicherheit ist eine Art Ganzkörpergefühl und man kann
Das Körpergefühl,
es
okay.
und man kann es als Kompetenz nutzen,
Ja.
aber es kann auch zu viel werden, da kann man es nicht mehr als Kompetenz nutzen. Und ich finde aber trotzdem, dass es spannend ist, auch was du da geschrieben hast, das zu entdecken, was kann man darin finden. Also zum Beispiel Fragen, zum Beispiel Zweifel, zum Beispiel das Gefühl, ich müsste noch mehr recherchieren, ich müsste mehr wissen oder ja, irgendwie insgesamt eine etwas hinterfragende Position zu bestimmten Situationen. Wir hatten ja schon dieses Situative. Was ist hier eigentlich los? Also das finde ich, insofern finde ich, man kann es sehr gut als Kompetenz, als total wichtige Kompetenz nutzen.
Es ist ja von da auch nicht weit zum Imposter-Syndrom, ja, was ja, glaube ich, jetzt auch kein klinisches Syndrom ist. Also im Grunde so dem Gefühl, ich bin nie gut genug, ich weiß nie genug. So, das hat ja auch damit zu tun, oder? Wobei es nicht so stark soziale Unsicherheit ist, ne, sondern eher so eine andere Form. Wie würdest du das abgrenzen?
Also das Imposter-Syndrom ist ja eher auch durch, oder Imposter-Phänomen, sagt man ja, glaube ich, heute, ist es dadurch geprägt, eben auch diese Selbstgespräche, die man mit sich selbst führt, aber auch ein bisschen, was mache ich dann nicht? Also Imposter-Syndrom wird ja immer interessant, wenn man sagt, ich traue mich, also du wirst das besser wissen, in der Psychologie sagt man ja, dass Leute, die sich so Imposter-artig fühlen, dass die sich auf die nächsten Karriereschritte nicht zutrauen, obwohl sie vielleicht besser performen als viele, viele andere. Und in diesem Zusammenhang wurde es sehr erforscht und hat ja auch irgendwie seine Berechtigung, dass man irgendwie sagt, ja, was kann man denn tun, um diese Art von Unsicherheit zu verändern? Aber da finde ich es schon ganz interessant, dass man ja heute beim Imposter viel, viel mehr darauf guckt, unter was für Umständen entsteht das. Und es gibt ja durchaus auch Stimmen, die schon sagen, seht mal das Imposter-Syndrom als was ganz sozial gemachtes, als was ganz gruppendynamisch, organisationssystemisch gemachtes. So. So, und das finde ich auch einen spannenden Ansatz zu denken. Ja, diese Art, ich traue mir das nicht zu, dass das auch so ist. Auch von den anderen mitgemacht wird.
Auf jeden Fall, ne? Ich glaube, das wird stark von den anderen mitgemacht. Und wenn ich so zurückdenke, dann würde ich sagen, dass das vor allen Dingen auch Frauen betrifft. Ich glaube, das sagt auch die Forschung, ne? Also, dass sie sich nicht zutrauen, die nächsthöhere Position, sondern sich tendenziell immer ein, zwei Stufen darunter selbst sehen und auch bewerben im Unterschied zu Männern. Ist das so? Und kann man das auch auf soziale Unsicherheit, was ja in gewisser Weise ein anderes Phänomen ist, aber kann man das auch übertragen?
Ich finde diese ganze Forschung dazu super spannend, weil da wurde irgendwie in den 2010ern wurde eben viel gesagt, das sind die Frauen, sind es auf jeden Fall auch. Und da wurde das sehr darauf zurückgeführt, so es gibt wenig Vorbilder, man hat so eine Art Effekt, ich kann nicht mehr machen als andere Frauen in meiner Familie, in meinem Umfeld, es gibt zu wenig Role Models. Heute gibt es ja Stimmen, da habe ich auch zitiert aus dem Harvard Business Manager so eine neue Studie, dass Leute halt sagen, macht die Unternehmen anders, dann trauen sich auch die Frauen. Imposter ist eben was Gemachtes. Man möchte es weg von diesem persönlichkeitspsychologischen Ding bringen. Ja. Und das finde ich zum Beispiel eine coole Entwicklung, dass man nicht sagt, das ist, weil die Frauen sind so.
Genau, nicht angelegt sozusagen, ja, sondern das ist etwas, was systemisch gemacht wird durch die Organisation. Das ist ein interessanter Aspekt, finde ich. Ne? Du sagst ja auch, Gesellschaftsthemen interessieren dich sehr. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu diesen sozialen Ängsten. Du hast ja auch viele Beispiele gebracht. Ich meine, es waren mehr Frauen als Männer. Ich bin nicht ganz sicher.
Ja, aber wenn ich dazu was sagen darf, dann ja, ist es so, dass es natürlich für viele Männer bis heute auch eine Schwierigkeit ist, über Unsicherheit zu reflektieren und Unsicherheit zuzugeben. Und ich habe natürlich viele Leute gefragt und sehr, sehr viele Männer haben mir zum Beispiel geantwortet, ja, meine Frau ist auch unsicher, die könntest du fragen. Das heißt, für Männer ist es oft ein blinder Fleck, wo sind die selber unsicher?
Weißt du? Ja, kann das sein, dass Männer, das ist jetzt so totale Plattitüde, nicht so viel reflektieren über sich und demzufolge dieses Gefühl auch gar nicht so aktiv haben. Es ist ja, neue Emotionsforschung sagt ja, du brauchst halt einen Kontext für dein Gefühl, ne? Du brauchst Worte, du musst es irgendwie schon abgebildet haben. Es ist ja nicht universell, wie man früher dachte. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass es so eine Prägungssache ist? Also ich verhalte mich irgendwie in Situationen, aber ich führe das nicht auf ein Gefühl zurück oder so.
Mhm. Oder auf ein anderes Gefühl. So, mhm. Das glaube ich schon. Da bist du wahrscheinlich in diesem Pfad irgendwie tiefer drin als ich jetzt, was du da gerade sagst, dass man da Gefühle, dass man da Worte für braucht. Aber ich glaube eben schon, dass wenn vielleicht Männer sich unsicher fühlen, dann beantworten sie es vielleicht eher mit so einem bisher, ich fühle mich jetzt vielleicht unter Druck oder so. Also ich glaube auch, wenn da nicht viel drüber geredet wird, wenn es vielleicht auch kein legitimes Gefühl ist, wenn man sagt, also das sind ja alles Sozialisationsprozesse, dass man Frauen auch zugesteht, unsicherer zu sein. Und Männer müssen dieses Gefühl vielleicht erstmal fühlen. Und ich würde natürlich aber trotzdem auch sagen, es gilt ja auch nicht für alle. Ich hatte jetzt mit mehreren auch in Podcasts oder auch anderen Journalisten ein Interview, da haben Männer schon zugegeben, dass sie unsicher sind. Aber ich glaube, ja, es ist so ein längerer Weg für die.
Mhm. Und ist der Ausdruck auch verschieden? Also wie man das, also woran sich das zeigt, dass ich unsicher bin in der Gruppe bei Männern und Frauen? Glaubst du, das ist unterschiedlich?
Also das kann ich jetzt aus meinem, ich habe ja irgendwie mit 15 Leuten gesprochen, Männern und Frauen. Und da würde ich jetzt das nicht so ableiten können. Da würde ich sagen, wenn Männer mit diesem, ich würde es eher umgekehrt sagen, wenn Männer mit diesem Problem kommen, dann haben sie oft auch schon massiv mit Körpersymptomen zu tun. Dann geht das schon eher in Richtung soziale Angststörung. Frauen sagen vielleicht eher in diesem ganzen Reflexionsprozess im Sozialen, sagen vielleicht eher, ja, ich habe dann das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Also das kommt vielleicht schneller. Aber bei den Männern, mit denen ich gesprochen habe, waren es oft so massive, also Schweißausbrüche und sowas schon. Mhm. Also wo man schon sagt, damit könnte man auch in Therapie gehen, bevor die das als Problem für sich erkannt haben.
Okay, die Schwelle ist wahrscheinlich dann auch eine andere. Ja, genau. Lass uns mal darüber sprechen, wie Unsicherheit jetzt zum Beispiel auch zusammenhängt, etwa mit dem Big Five. Ne? An dieser Stelle hatte ich ja schon mal mit der Frau Asselmann, Eva Asselmann gesprochen und mit dem Martin, der den Link-Test entwickelt hat über Introversion. Das wäre als auch das erste Merkmal, was mir einfällt und was du auch beschrieben hast. Man denkt ja, dass Unsicherheit mit Introversion korrelieren müsste. Ist das so?
Zum Teil schon, ja. Mhm. Also man würde schon sagen, dass Leute, die introvertiert sind und oder solche, die schüchtern sind, das sind ja alles Leute, bei denen man so inhibitorischere Muster beobachten kann, ne? Auch wenn man jetzt neuropsychologisch guckt oder wie verhalten die sich in Situationen. Und also es gibt Schnittmengen und trotzdem ist natürlich nicht jeder, der introvertiert, ist auch unsicher. Da legen die Introvertierten ja auch riesig Wert drauf zurecht. Also es gibt auch eine Menge Introvertierte, die fühlen sich sicher in ihrem Alleinsein, haben keine großen Schwierigkeiten, haben nur nicht das Bedürfnis. Und trotzdem gibt es da Überlappung, ja, das würde ich sagen. Es gibt aber auch eine Gruppe von extravertierten Unsicheren.
Ne? Was macht die aus?
Soweit ich es weiß und auch in Büchern gelesen, jetzt wirklich eher so Evidenz aus Episoden und Fällen, würde ich sagen, sind das Leute, die sehr nach vorne preschen, immer die Flucht nach vorne antreten, sich gerne auch selbst darstellen, sich gerne auch sehr stark darstellen, oft wahnsinnig schlagfertig, also und die aber trotzdem dabei sehr störbar, hochnervös, also irritierbar sind, würde ich sagen. Also die haben ja jetzt nicht deren neuropsychologischen Zustand irgendwie, aber ich würde schon sagen, das sind Leute, die sind auf einem hohen Stresslevel.
Mhm. Okay, also dann wahrscheinlich, was man so unschön Neurotizismus nennt oder emotionale Instabilität, das wäre ja auch in dem Big Five höchstwahrscheinlich da auch eher angesiedelt, oder?
Genau.
Also keine harten Knochen.
Nee. Die geben sich vielleicht als harte Knochen, das kann schon durchaus sein, aber eben doch eher Leute, die ja über sind, auch sehr sensibel oder eben auch eher neurotisch reagieren. Also, was fällt mir dazu noch?
Sag. Wir lassen es drin. Es ist ein natürliches Interview. Ein natürliches Gespräch.
Ja, genau. Also wie lange ich danach jetzt suche. Speziell ist ja interessant, also wenn du jetzt hier so nach Big Five und so weiter fragst, da geht es ja auch immer sehr oft die genetische Komponente, auch ein bisschen die Entwicklungskomponente.
Ja,
also Teil ist entwicklungsmöglich und ein Teil ist genetisch. Und ich finde diese ganze Diskussion rund um dieses Genetische schon ein bisschen auch interessant. Also ich persönlich finde die zweiten 50%, wohin kann ich mich entwickeln, zwar auch super, oder das ist eigentlich das Feld, in dem ich arbeite. Aber ich finde es eine gute Information zu sagen, man kann auch nicht alles ändern und man kann eben vor allem diese neurologischen Reaktionen, die kann man nicht ändern. Man kann nicht, wenn man eher zurückhaltend ist vom Temperament, das wird man nicht ändern. Man kann sich trotzdem eben, also dieses Spannungsfeld finde ich daran interessant. Weißt du?
Ja, genau. Also was davon kann ich überhaupt beeinflussen oder was führt möglicherweise auch zu so einer Art von Überkompensation, ne? Also wo ich dann mir Verhaltensweisen aneigne, die gar nicht zu mir gehören, ne? Das habe ich auch von einigen gehört, die zum Beispiel sagen, ich bin sehr stark introvertiert, man merkt es ihnen aber überhaupt nicht an. Und dann sagen sie häufig, das hat damit zu tun, dass sie das überkompensieren. Also sozusagen, was ja auch ein Phänomen bei Autismusformen sein kann. Ne? Also man lernt sozusagen das Verhalten, aber man fühlt das nicht. Ne? Also ich hab mich das zum Beispiel auch schon mal gefragt, weil in meinem Profil bin ich auf einer Seite Introversion sehr stark, also zum Beispiel bei einer Innenorientierung, auf anderen eher extrovertiert. Und ich habe mich auch schon gefragt, ist das jetzt echt oder ist es nicht echt? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, es ist eigentlich egal, ob es echt ist, angeboren oder nicht, sondern es ist eigentlich, was ist es jetzt in der Situation? Ne? So, also ich merke, dass ich manchmal bin ich so in mir drin, dass ich nicht merke, was um mich herum ist. Ich merke es, ich gehe in den Fahrstuhl, ich rempel die Leute an, ich sehe und weg. Und dann gibt es Situationen, da ist es ganz anders. Ne? ich glaube, da ist wahrscheinlich müßig, sich darüber die Frage zu stellen, was ist es jetzt, ne?
Ja, ich finde nämlich auch, und wir sind ja alle in unterschiedlichen, also was weiß ich, auch unterschiedliche Ich-Zustände oder unterschiedliche Stimmungszustände oder Aufmerksamkeitszustände. Und ich finde es eher interessant zu gucken, es gibt da bestimmte Zustände, die begegnen mir immer wieder. Und du hattest mich ja gefragt, bin ich unsicher? Ja, ich bin unsicher, weil mir begegnet oft diese physiologische Reizbarkeit oder wie man das nennen will, dass ich total schnell irgendwie anspringe in sozialen Situationen oder irgendwie nervös werde oder so. Und ich glaube eben, das geht vielen so. Und das als einfach mal als News zu akzeptieren, zu sagen, okay, das wird wahrscheinlich so bleiben. Und du kannst aber trotzdem total viel machen. Also sozusagen versuch das nicht wegzumachen. Sag nicht irgendwie, ich will jetzt aber so sicher sein, wie vielleicht ich das von anderen vermute, sondern ja, ich will das, ich nehme das mit und trotzdem kann ich mich total entwickeln und alles machen.
Was mir bei den Big Five auch noch einfällt, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, ist Gewissenhaftigkeit. Also ich habe viel, viel mit sehr hochgewissenhaften Menschen zu tun, obwohl ich das selber übrigens gar nicht so bin. Und das sind dann teilweise Professoren oder was, also die sind hochgewissenhaft. Aber mein Gefühl ist, dass da Unsicherheit hintersteckt. Das ist viel mit auch der Suche nach Anerkennung. Und ich bin nur dann gut, wenn ich möglichst perfekt alles mache. Kann es da oder ist dir da auch ein Zusammenhang begegnet? Also letztendlich der innere Kritiker und die innere Unsicherheit, dass die irgendwie miteinander zu tun haben?
Also die haben auf jeden Fall, also wir forschen ja jetzt die ganze Zeit darüber, was Unsicherheit ist. Und bei einer Gruppe von unsicheren Leuten ist das quasi fast gleichzusetzen. Ne? Also, dass man wirklich sagen kann, die innere kritische Stimme, der Perfektionismus, die höchsten Ansprüche sind im Prinzip, ganz egal, wo es ja jetzt herkommt erstmal, die sind die Treiber für die Unsicherheit oder die sind auf die, in dem Spannungsfeld spannt sich das eigentlich auf. Und was da dran vielleicht ganz interessant ist, dass es auch Studien gibt oder auch Fachbücher zum Thema soziale Angst, in denen jetzt mehr gesagt wird, dass das eine Schamstörung ist.
Eine Schamstörung.
Eine Schamstörung und keine Angststörung. Also dass diese Unsicherheit sehr viel mit Scham zu tun hat, dass man sagt, ich will nicht vor anderen schlecht dastehen, ich will nicht bewertet werden, ich will mich nicht so fühlen, als würde ich nicht genügen. Und damit, wenn man dieses ganze Konglomerat an Gefühlen hat, dann ist man voll in der Selbstwertthematik. Und da geht es eben darum, wie geht man mit so einer, also ja, mit einem niedrigen Selbstwert, wie geht man damit, beantwortet man das mit Perfektionismus, mit Rückzug oder sonst was. Und ich finde, das war mir völlig neu, auch als ich anfing, darüber zu recherchieren, dieses Gefühl von Scham oder von Verletztsein, das finde ich total wichtig, um das Thema zu verstehen.
Ja, die Angst vor Bewertung, ne? Das ist ja auch, da habe ich keine Zahlen, keine Fakten und ich habe ja auch viel gelernt, im Grunde durch Machen und Merken. Und da gab es halt Menschen, wo du halt merkst, die sind so überperfekt. Und aber wenn keiner hinguckt, sind sie total unordentlich zum Beispiel. Ne? Das heißt, es ist spürbar, dass das etwas ist, was aus der Bewertung kommt. Also aufräumen, wenn jemand kommt, aber nicht aus dem eigenen inneren Bedürfnis nach Struktur und Ordnung zum Beispiel. Ne? Ich glaube, daran kann man das vielleicht für sich selber auch mal erkennen. Warum mache ich das? Ne? Woher kommt das eigentlich? Und so meine Erfahrung ist, dass diese Leute oft extrem gestresst waren. Ne? Weil ich glaube, diese Bewertungsangst natürlich dann auch zu einem wahnsinnigen Stress führen kann.
Also ich hatte mehrere Beispiele in dem Buch, also mit mehreren Menschen gesprochen, wo diese hohen, höchsten Ansprüche an sich selber, die vielleicht gar nicht groß hinterfragt, weißt du sagst jetzt gerade schon das Wort intrinsisch, lag zumindest ist hier so in der Luft, das ist keine intrinsische Motivation, ordentlich zu sein, weil dann fühle ich mich wahnsinnig wohl, sondern es ist man lebt irgendwie hin auf so eine Optimierungsgeschichte, auf so ein Ideal selbst und sagt, das muss ich alles Minimum erfüllen, sonst bin ich gar nichts wert. Und das ist halt eine, du sagst ja auch, das ist weit verbreitet in deinen Coachings, das ist weit verbreitet in privaten Kreisen. Das ist ein ganz großer Treiber, glaube ich. Er macht Stress und der wird, würde ich sagen, gesellschaftlich bedingt auch mehr.
Ich glaube auch, wäre meine Hypothese, dass in bestimmten Unternehmen das nochmal ausgeprägter ist, dass sich das sozusagen auch so richtig anzieht, ne? So, da sind ganz viele, die so oft in Bereichen, die mit sehr hoher Qualitätsorientierung, Sicherheit, also sehr viel, was man tun muss, um keine Fehler zu machen, dass in solchen Umfeldern die Leute oft noch mal stärker ausgeprägt diese Neigung entweder von sich aus haben oder entwickeln, wahrscheinlich beides, ne? Das ist so meine Beobachtung, ne? Und dass es einfach ein wahnsinniger Stress ist, ne? Du hast ja gesellschaftlich auch Influencer und so dieses Thema eingebracht. Was würdest du hinsichtlich dieser
Das Thema
Thematik
in sich.
dazu sagen?
Ja, also das ist schon, und dazu gibt es auch auf jeden Fall Studien, je mehr Input man sich in den sozialen Medien holt, auf mehreren, möglichst vielen Plattformen, desto mehr geht man in diesen sozialen Vergleich. Irgendwie, das weiß ja jeder von sich, man kann gar nicht anders, als sich damit in Vergleich zu setzen. Wo sind meine Nachbarn jetzt gerade in Urlaub oder wer hat jetzt gerade, wenn man auf LinkedIn guckt, wer ist jetzt gerade befördert worden oder sonst irgendwas oder macht sonst was Spannendes, dass diese Vergleichsprozesse bis zu einem bestimmten Punkt sind die okay, aber wenn man da zu viel von konsumiert oder wenn man sich permanent natürlich nur mit den Idealen vergleicht, wird eben diese Scham, also diese Angst, diese Bewertung und auch diese Scham, wer bin ich denn eigentlich, die wird halt viel, viel größer. Und als zweites gesellschaftliches Stand, also sozusagen Faktor für diese ganze Unsicherheit ist ja, sind jetzt nicht rein die sozialen Medien, sondern dass wir uns halt viel mehr mit unbekannten Menschen heute auseinandersetzen müssen als noch vor 50 Jahren. Und das berufliche Umfeld da wahnsinnig schnell wechseln, das Beziehungen wahnsinnig schnell wechseln. Und man muss sich permanent, ist man in diesem, man ist in diesem Zustand, wo diese Bewertungen auch eine Rolle spielen, wo man sich noch nicht so fest aufeinander verlassen kann.
Ja, ich glaube, es ist Bewertung und wie du sagst, auch man vergleicht sich. Und früher hatte ich halt eine viel geringere Bezugsgröße, ne, die ich gesehen habe, die ich kannte. Und jetzt, ich merke das ja auch bei mir, sehe ich, mein Gott, ich habe auf meinem LinkedIn-Profil nur 15.000 Follower und dann sehe ich Leute mit 55. Und ich merke, das macht was mit mir. Und ich denke, es wäre ja so eine Scheiße, ne? Was soll denn das? Das ist doch, ne? Also ich glaube, Bewertung und Vergleich spielt dabei eine Rolle und diese Gruppe wird größer. Beziehungsweise wahrscheinlich auch, dieser Aspekt fällt mir jetzt gerade ein, ne? Mit wem du dich vergleichst, ne? Das wird vielleicht auch anspruchsvoller und umso stressiger, ne?
Total. Es gibt immer jemanden, natürlich, ich meine, das ist ja so eine Faustregel, dass man sagt, es gibt immer jemanden, der besser ist. Das war ja schon immer so, nur jetzt siehst du es halt permanent.
Du bist genau.
Und dann gibt es ja auch noch diese Metriken. Also, dass man wirklich sagt, das alles in Zahlen und wir wissen, dass Zahlen ja auch nur relativ sind, aber sie erscheinen uns nicht so. Zahlen erscheinen immer als ein prima Argument. Und eben auch, wenn man sagt, einer hat 50.000 Follower gegen jemand, der 25, da denkt jeder erstmal, der mit 50 ist besser.
Und das ist natürlich nicht so. Man
Nee.
kann einfach sagen, sie sind disziplinierter, ne, und länger dran und
Ja,
was auch
oder
immer da eine Rolle
was
spielt.
immer,
Genau.
was immer.
Genau, sie haben weniger Detox oder mehr Angestellte oder so. Ja, das finde ich interessant. Also ich habe gestern, fällt mir gerade ein, gestern habe ich Rommel gespielt. Habe ich noch nie, das erste Mal. Und ich war, also eigentlich ist das ja so ein Glücksspiel, hat man mir gesagt, ne? Aber ich war so schlecht und ich habe mich dauernd in Vergleich und Bezug gesetzt zu den anderen. Und dann hat mir einer auch nochmal gesagt, also Svenja, du musst X, Y und Z machen. Und dann habe ich gesagt, ihr verunsichert mich jetzt hier total. Also ist es sinnvoll, manchmal über Verunsicherung auch zu sprechen? Oder ist es peinlich, das zu tun? Macht man sich damit angreifbar?
Ja, das kommt ja auf den Kontext an. Ich glaube, beim Kartenspiel, ich wollte nur sagen, beim Rommel verliere ich auch immer. Deswegen glaube ich mittlerweile nicht mehr, dass es ein Glücksspiel ist.
Du glaubst nicht mehr,
Oh, nein.
okay, das macht es ja für mich noch viel schlimmer.
Nein, aber ich kann es irgendwie auch nicht. Ich habe mich tatsächlich mit meiner Nachbarin mal verkracht, weil die permanent beim Rommel gewonnen. Naja, jedenfalls, was soll man machen? Darf man das sagen? Ich finde ja, in so privaten Situationen, wieso, wenn man, da kann man sagen, ihr verunsichert mich. Und das war ja ganz interessant. Du hast ja schon diesen Post erwähnt, dass du bei LinkedIn schon so geschrieben hast. Und gab es ja ganz viel diese Diskussion. Ich habe mich auch gewundert, wie lebhaft diese Diskussion war um das Thema, darf ich meine Unsicherheit zeigen, wenn ich zum Beispiel eine Führungskraft bin? Und das ist ja nun jetzt schon mal ein spezielles Beispiel, dass man sagt, sogar als Führungskraft würde ich sagen, auch wenn viele Leute andere Ideen dazu hatten, finde ich es gut zu sagen, ich bin jetzt verunsichert, ich weiß gerade nicht weiter. Also wenn man das jetzt nicht permanent macht, also entweder ich weiß jetzt nicht Bescheid, ich muss mich noch informieren auf so einer Sachebene, aber vielleicht auch mal auf einer emotionalen Ebene. Also warum nicht? Es geht ja auch um eine Kultur, mit Emotionen arbeiten zu können. Das ist ja dein Kerngeschäft, sagen wir mal. Oder dein Anliegen, würde ich auch sagen, ne? Mit Emotionen Veränderungen zu gestalten. Und dann musst du sagen, dann musst du sagen hier, ich weiß es jetzt auch nicht.
Ja, ihr verunsichert, also in der Situation war das jetzt hilfreich. Also das Keifen, jetzt mach mal das richtig, das hörte danach auf. Aber jetzt bei Führung ist es ja so, die Diskussion, und das kann ich natürlich als jemand, der viel auf verschiedenen Ebenen auch gearbeitet hat, gut nachvollziehen. Das hängt wirklich von der Position ab, ne? Also stell dir jetzt mal vor, ein CEO einer Stahlfirma soll eine Entscheidung treffen und er fragt sich, ist es jetzt sinnvoll, auf Wasserstoff zu setzen oder nicht? Ich bin unsicher. Der wird ja sofort rausgeschmissen. Also
Na klar.
an der Stelle brauchst du es nicht. Oder Elon Musk, keine Ahnung, ob ihr Le Leben zum Mars kommt oder nicht.
Auch wenn der öfter mal.
Also da wird das ja nicht funktionieren. Das heißt, es ist schon sehr stark situativ und auch gebunden an die Führungsposition, ne? Also ich glaube, je höher, desto weniger kannst du das jedenfalls nach außen kommunizieren.
Also das ist ja eher so die ist schon fast diese Diskussion, wie authentisch darf man sein? Also ich finde, wenn man jetzt sagt, das, was du jetzt gerade hattest, ich weiß jetzt auch nicht, setzen wir auf Wasserstoff, da kann man das natürlich nicht seiner Belegschaft unterbreiten. Ich würde trotzdem mal vermuten, dass wenn ich jetzt eine Firma leite, dass ich mich mit ein, zwei Leuten darüber ins Benehmen setze, wenn ich da jetzt einen Zweifel habe und das nicht genau weiß. Da stehe ich jetzt vielleicht nicht da und sage, ich bin entscheidungsschwach, aber ich werde mit meiner eigenen Unsicherheit an bestimmte Stellen gehen und Leute fragen. Oder?
Ja,
Also,
genau. Ich werde es nicht nach außen tragen und ich werde
ja.
nicht sagen, oh, keine Ahnung, wo die Welt hingeht und
Nee.
wie sich
Nee.
entwickelt. Nee, ich habe idealerweise einen Coach, mit dem ich mich austauschen kann oder einen
Genau,
kleinen
genau.
Kreis. Oder ich bin idealerweise jemand, der auch ja, tief genug schaut, um sich auch selber zumindest sicherer zu werden, ne? Auch wenn du vielleicht nie 100%, ja, manche, das ist vielleicht ein Teil des Problems, manche sind offenbar so sicher, ne? Und wissen es ja trotzdem nicht.
Eben,
Und
eben.
die
Und
Leute
ich,
stehen da drauf.
ja, wäre ja eine neue Sicht zu sagen, die ganz sicheren, und das hat ja auch ganz viel mit Autoritäten und so weiter zu tun. Wie viel Autorität darf denn eine Person überhaupt für mich haben? Oder was für eine Sehnsucht habe ich danach nach Führung? Nach wie groß soll denn, wie 100% soll mich eine Führung absichern? Also, das finde ich ein Spannungsfeld, eine spannende Frage. Kann man da vielleicht auch Rollenbilder ändern?
Ja, genau, also von so väterlicher Fürsorge hin zu, ich habe da einen Job und ich habe meine Verantwortung und ich weiß, dass die Führungskräfte ideal nach bestem Wissen und Gewissen handeln und sich auch informieren, ne? Aber ich würde sagen, in der Praxis ist es leider so, und du bist ja Journalistin, also in der Branche beobachte ich das natürlich auch, dass diese Headlines müssen natürlich immer widerspruchsfrei sein, ne? Oder? Tut der
Ja.
Journalismus nicht auch was dazu, Unsicherheit zu eliminieren?
Also sagen wir mal so, das ist ja jetzt dann eher so eine Frage, wie viel Position möchte man in einem Artikel oder möchte man darstellen? Also bin ich bereit, verschiedene Perspektiven einzunehmen und so weiter? Und wenn du diesen Aspekt meinst, dann würde ich sagen, die Überschriften im Journalismus, im Spiegel, wo ich ja auch, also bei der Wissenschaft arbeite, aber da ist es zum Beispiel so, dass natürlich wird viel auf reißerische Überschriften gesetzt und nicht. Und trotzdem gibt es da Gruppen, die sich damit beschäftigen, wie können wir das natürlich so, wie können wir die Weltlage oder was so differenziert darstellen, dass auch wirklich ein Erkenntnisgewinn entsteht oder dass auch wirklich Spielräume entstehen, so beides.
Ich glaube, darum geht es auch, ne? Am Ende geht es um Spielräume und manche Spielräume sollten wahrscheinlich besser auch bleiben. Ja. Lass uns doch mal zu so praktischen Dingen kommen. Wir haben ja jetzt bezogen auf Romy schon ersten praktischen Impuls gehabt. Aber was sind so typische Unsicherheitssituationen und wie kann man damit umgehen? Nimm mal, ich werfe dir jetzt einfach mal ein paar zu, die ich so erlebt oder gehört habe. Soziale Unsicherheit in einer kleinen, mittelgroßen Gruppe. Ich traue mich nicht, meine Meinung zu vertreten. Was kann man da tun? Ich spüre zwar, aber ich bin auch unsicher und ja, traue mich nicht.
Also da würde ich immer sagen, als erstes mal das Wissen, dass es so ist. Also man verdrängt das ja oft gerne bis zu dem Punkt, wo man dann in der Runde sitzt. Ob es jetzt ein Klassenverband ist, wo man jetzt als Elternteil sitzt oder eine Gruppe, wo man mit Leuten zusammensitzt. Also zu wissen, ich weiß, es wird so sein, es wird mir wieder schwerfallen. Und sich dann im Vorfeld schon überlegen, was will ich inhaltlich dazu beitragen. Also und dann vielleicht auch nicht sagen, ich bin jetzt auch, selbst wenn es ein informeller Rahmen, ich muss jetzt nicht witzig sein, sondern ich versuche mich jetzt an die Themen erstmal zu halten, die für mich irgendwie wichtig sind, wo ich mich auskenne. Und dann natürlich auch in kleinen Schritten, wenn ich die Person bin, die nie was sagt, dann wirklich möglichst, bevor eine Stunde vergangen ist, möglichst schnell eine Kleinigkeit sagen. Und wenn es nur ist, und das habe ich von einem anderen Coach, Hans-Georg Willmann, das fand ich gut, selbst wenn man in zum Beispiel so einer Klassenrunde nur sagt, ich sehe das genauso wie Person XY. Das kann schon ein Eisbrecher sein. Damit kann man schon gesagt haben, hier, ich bin auch noch da. Und dann wird es nicht so schmerzhaft. Dann denkt man nicht, oh Hilfe, ich habe noch gar nichts gesagt.
So. Ja. Also aus meiner Erfahrung finde ich super, würde ich vielleicht noch ergänzen, dass ich glaube, wenn man in bestimmten Kontexten, Unternehmenskontexten so vollgeschrieben ist, also XY ist ja so, zum Beispiel unsicher oder sagt nie was oder hat nie eine Meinung, dass es da manchmal hilfreich ist, den Kontext auch zu wechseln. Also je mehr sozusagen diese Beschriftung auf einen ist, desto mehr so der Zauber des Anfangs auch vielleicht sinnvoll sein kann, ne?
Ja, das ist total toll. Das hatten wir jetzt gerade gar nicht so in dem, dass man wirklich mal sagt, ich suche mir eine andere Gruppe und versuche es da mal anders.
Ja.
Und da vielleicht aber, das kann was Fremdes sein, aber vielleicht trotzdem was Freudvolles, was einen interessiert. Also nichts, wo man denkt, so Hilfe. Also das finde ich irgendwie ganz gut auch. Und wenn du sagst Firma, klar, also wenn man jetzt in einem, das jetzt gerade war ja eher so ein informeller Rahmen, wenn man jetzt in einer Firma ist und man ist immer die Person, die wenig sagt, dann würde ich noch mehr auf Vorbereitung gehen. Das ist ja so der typische Tipp für die Introvertierten, ne? Dass die damit auch punkten mit ihrer Inhaltlichkeit und so weiter und dazu zu stehen, dass man mit dieser Inhaltlichkeit auch punktet.
Genau, das merke ich halt auch immer in den Gruppen, ne? Wenn da manche Leute, die sagen nichts und was dann von denen kommt, wenn man explizit sie fragt, ist so sensationell und so gut oft, aber der Rahmen wird nicht hergestellt, weil das ist ein Aspekt, den hatten wir eben bei den Big Five nicht. Bei den Konzernen, glaube ich, ein Übergewicht an Extrovertierten herrscht oder zumindest das extrovertierte Verhalten eher gutiert wird. Ne? Und deswegen kommen die dann immer weniger Raum. Ne? Das ist so meine Erfahrung. Und die ganze Kraft bleibt dann so in der Luft hängen. Ne?
Ja, also
oder
ich glaube...
Oder noch nicht in deiner Luft, sondern die kommt gar nicht an die Luft, ne?
Ja, ich glaube, das sind ja Gruppendynamiken. Also das sind ja auch Gruppendynamiken, dass sich die Schnellen ja oft die Bälle zuwerfen und dann gibt es überhaupt... Und es muss ja auch oft schnell gehen, ist ja auch verständlich. Und dann kommen die Leute überhaupt nicht mehr zu Wort, ne? Es gibt ja auch so diese ganzen Tools zum Brainstorm und so, dass man das nicht als Brainstorm in der Gruppe macht, jeder muss jetzt mal was sagen, sondern dass erstmal jeder für sich einmal aufschreibt, was ist mein, was denke ich dazu? Und dann wirft man es erst in die Mitte, dann kommt was ganz anderes dabei raus.
Ja, total. Andere Situationen, ich habe Aufregungsflecken am Hals oder ich merke, wie mir die Röte hochsteigt und dann bin ich trotzdem in der Gruppe oder beim Vortrag und so weiter. Was mache ich damit? Spreche ich das an? Ignoriere ich das? Verkleide ich mich?
Ja, also da würde ich sagen, da gibt es unterschiedliche Methoden, würde ich, oder da muss man ein bisschen rausfinden, was für einen selbst passt. Ich glaube, wenn es jetzt eine ganz, also ich glaube, sich vorher mal damit auseinanderzusetzen, wie es ist, wie will ich mich verhalten, wenn das wieder so wird. Ich weiß, ich werde schnell rot oder wenn ich weiß, ich kriege schnell die hektischen Flecken, dass man eher versucht, so im Vorfeld damit aus sich auseinanderzusetzen und zu sagen, ich versuche das zu akzeptieren. Also, dass man sagt, okay, da ist es wieder, okay, ich lebe jetzt damit, ich mache damit jetzt weiter und sich möglichst nicht verstellen oder sich, also ich würde es dann auch nicht bis ins Letzte ansprechen, vor allem bei einem Vortrag nicht oder so, wenn ich schon sehr exponiert bin. Aber ich würde schon, also kann schon sagen, ah, Moment, ich weiß es jetzt nicht oder so, aber ich würde jetzt diese Körpersymptome würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt ansprechen. Aber man könnte für sich selbst sagen, aha, da bist du ja wieder, zittern, rot werden, schwitzen, ja, machen wir jetzt mal zusammen den Vortrag. So. Das bedarf aber natürlich, dass man sich vorher damit auseinandersetzt. Und das sind ja zum Beispiel auch diese ganzen Tools aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie oder weiß ich nicht, wie kann man Gefühle, die einem unangenehm sind, wie kann man lernen, die auszuhalten und so. Da würde es dann schon drum gehen. Und wenn du jetzt mal Stress, wie kann ich mich dressen? Ich würde schon sagen, man kann sich ja zum Beispiel für Vorträge oder so ein gutes Outfit, wo man weiß, ich fühle mich da wohl, ich komme jetzt nicht so schnell ins Schwitzen oder so. Aber man würde ja in der Verhaltenstherapie auch sagen, sich zum Beispiel nicht total zukleistern oder total zumachen, dass man denkt, so keiner darf sehen. Also wenn es wieder in so eine Richtung geht, dann ist das eher kontraproduktiv.
Ja, genau. Also die anderen merken das ja auch gar nicht. Das kommt ja noch dazu, ne? Also die meisten werden das auch so gar nicht merken.
Nee, und da sagst du ja auch, was das total viele auch meine Interviewpartnerinnen gesagt haben, die fanden es zum Beispiel super hilfreich, dass sie mal irgendwie ihrer Kollegin gesagt haben, ich bin immer so unsicher. Also mal in einem Zweiergespräch und dann haben die anderen rückgemeldet, man merkt dir das überhaupt nicht an. Und sowas hilft ja auch total, dieses Feedback.
Ja, genau, dass man es einem nicht anmerkt. Ne? Also das habe ich mich früher auch immer gefragt. Ne? Merken die, dass ich das nicht alles weiß? Merken die? So. Aber sie merken viel weniger, als man denkt. Also man ist auch viel uninteressanter, als man denkt. Das ist ja auch eine gute Botschaft, ne? Für einige, für andere nicht. Genau, andere Situation, ich bin unsicher in Zusammenhang mit bestimmten Menschen, das begegnet mir auch häufig, also dass Leute eigentlich in ihrer eigenen sozialen Gruppe sicher sind, aber sobald sie dann mit Management zum Beispiel zu tun haben oder nur das Signal, ne, da kommt jemand mit Anzug und Hose, dann sind die wie kleine Kinder, also so ne, gefühlt. Was kann man da machen? Also dieses... So eine Art, nicht soziale Angst generell, sondern vor allen Dingen in Verbundenheit mit höherrangigen oder scheinbar höherrangigen Personen.
Ja, da würde ich sagen, erstmal vielleicht sich klar machen, dass es eine Art von Autoritätskonflikt ist. Also ich würde schon in die Psychologie da gehen. Ich finde, das lohnt sich, weil das sind ja so hartnäckige Sachen. Dass man wirklich sich einmal klar macht, das ist vielleicht eine Furcht, die mit früheren Bezugspersonen zu tun hatten, das ist vielleicht ein Gehorsam, der einem antrainiert wurde oder sowas. Und dann wirklich schon mal zu gucken, okay, erinnert mich das jetzt an Vater, Mutter, Lehrer? Und das mal auseinander zu bekommen. Und danach würde ich einfach wieder so agieren wie in den anderen Situationen auch. Mit meinen Stärken nach vorne gehen, mit dem, was ich kann. Oder zum Beispiel sich immer mal wieder klar zu machen, das hat mir zum Beispiel in der Anfangszeit im Journalismus total geholfen. Wenn man da jetzt irgendwie mit Ressortleitern, Chefredakteurin redet, es gibt Dinge, die wissen die nicht, die weiß ich, deswegen sitze ich hier. Also, dass man sagt, dass man sich das klar macht, was weiß ich, was die nicht wissen, was kann ich, was die nicht können. Und und das nach vorne bringen, dann kommt gleich ein ganz anderer Kontakt zustande.
Und dann mal die umgekehrte Situation, die mir auch häufig begegnet ist. Da ist jemand in einer höheren Position, kriegt wenig Feedback und die Leute habe ich dann oft gesehen, Männer, also fast von der natürlichen Verteilung her, Frau Hofert, wie wirke ich denn auf Sie? Ne? Also dann sind es nicht so, ich bin unsicher, das würden die Leute gar nicht sagen, sondern eher so dieses, ich bin, ne, die fühlen sich ja dann gar nicht. Ne? Also wie wirke ich eigentlich auf Sie? Ne? Also was wenn ich dieses Gefühl habe?
Erstmal total spannend, weil wir ja vorhin über die Männer gesprochen haben, wo ich gesagt habe, wo endet das dann? Und ich finde, das ist auch nicht so untypisch, dass man dann irgendwie eben nicht in so einer Angst endet, sondern in so einem Vakuum, wo man sich nicht mehr, ja, man weiß nicht mehr so richtig, wie man sich bewegt. Ne? Ja, wie würde ich das machen? Also da würd ich auf jeden Fall das, was wir vorhin schon hatten, sich in neuen Situationen ein anderes Feedback zu holen als bisher, weil also in einer Führungsposition sagen die Leute dir ja vielleicht auch bestimmte Sachen nicht mehr so ehrlich. Also sowohl, es ist ja schon keine schlechte Idee, sich ein Coaching zu buchen und zu fragen, wie wirklich, ich finde das eine gute Idee. Oder dann aber auch in informellen Situationen, eben die Bergsteigergruppe oder die Surfen lernen oder ich weiß nicht. Und mal gucken, wie ist es dann, wie wirke ich dann auf andere, was so.
Wie bin ich in anderen Gruppen?
Ja,
ne? Ich glaube,
das
ist so meiner Erfahrung nach auch bei den Karrieristen so ein Thema. Ne? Also die Leute, die sehr viel arbeiten und dann irgendwie keine anderen Gruppen mehr haben, außer die Arbeitsgruppen, dass die quasi so eine Art von Abgleich mit anderen sozialen Gruppen verlieren und dann gar nicht mehr wissen, sie wissen nur noch, hier bin ich da. Ne? Und das ist so ein totaler Fokus. Und wie bin ich denn eigentlich in der Freizeit? Weil es gar keine Freizeit mehr gibt. Partnerschaft ist auch eingerichtet. Also ich glaube, da ist es manchmal wichtig, aus der sozialen Gruppe rauszutreten, oder?
Das würde ich auch sagen, oder das könnte man, der kann man ja wirklich sehr gut mit dem Rollenbegriff klären. Wenn nur noch die Rolle daneben ist, dann spürt man ja nichts mehr Neues. Und ich finde, sich in irgendeiner Art von neuen Rollen zu begegnen. Ich meine, so fangen ja, wer weiß, wie viele kitschige Filme an. Ich weiß es nicht, Leute. Romantische Komödien fingen doch früher immer am Arbeitsplatz an, weil dann kam irgendwie eine neue Rolle auf dich zu oder jemand, der dich in einer anderen Situation gesehen hat oder sowas. Also und das finde ich, also finde ich hilfreich.
Und jetzt vielleicht nochmal so die Situation, da ist jemand jünger. So mein Gefühl ist auch, dass Unsicherheit teilweise sich durchs ganze Leben zieht, aber auch altersbedingt noch mal stärker ausgeprägt ist. Ne? Also jemand ist jünger und fühlt sich zum Beispiel sehr unsicher und vermeidet deshalb bestimmte berufliche Schritte. Was würdest du dazu sagen? Also sowas wie der blödste Spruch wäre wahrscheinlich, wächst sich aus. Aber vielleicht gibt es noch was anderes. Vielleicht auch für diejenigen, ich weiß gar nicht, wie viele junge Zuhörer ich überhaupt habe, aber für diejenigen, die Kinder haben.
Ja. Erstmal, dass es auf jeden Fall so ist, also in Bezug auf die sozialen Angststörungen zum Beispiel oder auf, dass die in der ab 30 oder 35 irgendwie das erste Mal, glaube ich, abnehmen. Also so in der Art, das stimmt schon, Unsicherheiten nehmen ab oder Ängste vor anderen nehmen im Laufe des Lebens ab. Und erstmal ist das ja schon eine News zu sagen, okay, es wird besser, deswegen ist dieses wächst sich aus, es ist schon was dran. Aber in dem Moment, wo Leute natürlich irgendwas vermeiden, ist das keine große Hilfe. Da geht es eher darum zu gucken, wie kann man in kleinen Schritten dahin kommen oder was könnte Spaß machen. Und ich glaube, ja, ich meine, das wäre jetzt wirklich eine verhaltenstherapeutische Lernarbeit, wo man immer wieder das verstärkt, was irgendwie gut gelaufen ist an kleinen Schritten oder alles, was in Richtung Aktivität Neues ausprobiert. Du weißt ja, wie viel man Neues ausprobieren muss, wie viel man probieren muss beruflich, bis man auch weiß, was es ist, weißt du? Also wenn du jetzt zum Beispiel so ein typisches Ding hast, jemand sitzt nach dem Abi im stillen Kämmerlein und weiß überhaupt nicht, was er machen soll oder sie und geht aber auch nicht raus, dann wird man ja auch wieder sagen, geh doch egal wohin. Jetzt nicht an die Uni, jetzt nicht gleich sagen, okay, du musst alle deine Karriereschritte kennen, sondern auch geh in soziale Beziehungen, geh in andere Kontexte und dort wirst du lernen, was für dich angemessen und wichtig ist. So.
Genau, das würde ich auch immer empfehlen, ne? Also möglichst viel auch Selbsterfahrung. Wie ist es denn eigentlich, wenn ich zwischen 30 Kindern bin, ne? Wie fühlt sich das an? Oder wie fühlt sich was anderes an? Und ich glaube, gerade bei Jungen, also ich nehme an, diesen Podcast hören tendenziell eher die Eltern. Für die könnte es ja auch interessant sein. Wäre so mein Tipp nochmal, auch nicht unbedingt nach Interessen zu gucken, weil die Interessen sind sehr stark sozial bedingt in dem Alter. Ne? Also ich will auch Influencer werden oder ich will auch, ne? Sondern eher nochmal auch zu schauen, wo kann ich wachsen? Ne? Also wo ist ein Umfeld, wo ich nicht so komplett gegen mich arbeiten muss? Ne? Wäre so meine Erfahrung. Ja. Du hast noch einen Aspekt reingebracht, den fand ich unter Praxis auch nochmal interessant, nämlich das Neue. Also wir sind ja in einer Zeit, jedenfalls wird das behauptet, in der ganz besonders viel Neues da ist. Es gibt auch Leute, die sagen nein. Und du schreibst, mit der Zunahme der Anforderung des Neuen steigt auch Unsicherheit. Was kann man da machen, praktisch?
Auch da kann man gucken, kann man überhaupt sich erstmal klar machen, dass es so ist? Und da würde ich auch sagen, in Bezug auf Rollenanforderungen, wenn zum Beispiel zu viele Rollenanforderungen gleichzeitig kommen, dass man sich in seinem Leben, also in dieser typischen Zeit zwischen 20 bis 40 oder 45, wo man ja immer so von Rush Hour des Lebens oder so spricht, dass man, oder 25, dass man sich da die guckt, wie viele Rollen auf einmal kann ich lernen auszufüllen. Mhm. Dass man sich nicht zu sehr überfordert. Weil das Neue, ich glaube, das kommt eh uns entgegen in diesen ganzen Phasen. Mhm. Und das wäre ja ein Aspekt des Neuen, wo man merkt, okay, werde ich vielleicht doch noch nicht mit 31 Mutter oder werde ich doch jetzt erstmal Mutter und erwarte mit dem Karriereschritt, weil das ja total oft so ist, dass alles zusammenkommt und man dann plötzlich merkt, oh, guck mal, warum sitze ich denn jetzt mit einem Angstanfall hier in der Fortbildung? Und das ist so, also das finde ich einen wichtigen Aspekt mit dem Neuen, dass man nicht zu viel Neues. Naja, und dann im Generellen eine Offenheit für Unsicherheit beim Lernen. Das ist jetzt eher der kognitive Aspekt. Also Unsicherheit hat ja auch, also so, sozusagen, wenn es ums Lernen geht, die Unsicherheit auch ein bisschen eher zu begrüßen, als was, mit dem ich arbeiten kann, wenn es um das Neue geht. Weil alles Neue, Klassiker Computerprogramme, ist ja erstmal mit großen Widerständen verbunden.
Total. Und auch Ängsten, ne? Die eigene Sicherheit, die Kontrolle zu verlieren. Ne? Also das heißt, was du sagst, finde ich halt auch total wichtig. Ne? Wenn Neues in alle Lebensbereiche dringt, also Partnerschaft, Freizeit, Beruf und überall, dann ist es eigentlich kein Wunder, wenn man darauf auch mit einer Unsicherheit, wie soll ich, Intoleranz oder so reagiert. Ne? Also, dass es noch mal viel stärker wirkt.
Ja, du hast doch in deinen Tools immer diese Veränderungsformel. Da geht das doch auch immer so ein bisschen mit rein, dass man sagt, okay, wie viel steht für mich denn jetzt eigentlich auf dem Spiel? So, ne?
Ja.
Und wenn es zu viel ist, dann kann man das nicht schaffen. Dann ist es so ein hoher Anspruch.
Ja, und ich glaube auch, da sind wir wieder zum Schluss beim Romy. Ne? Wenn du dann in eine neue Bezugsgruppe gehst, was Neues lernst, dann sinkt dein Selbstbewusstsein. Ne? Das muss man ja erstmal vertragen, ne?
Also, ja, ich weiß nicht, ich meine, ich habe ja jetzt schon ganz schön oft gesagt, man muss damit rechnen und ich finde, mir hilft das, wenn ich weiß, so wird es sein.
Ja.
Und dann beim nächsten Mal wird es schon wieder anders sein.
Ja, aber ich habe auch gemerkt, ne, so Gedanken wie, bin ich jetzt so blöd, die andere ist viel besser. Na, also, dass man solche Gedanken einfach auch als, ja, sie sind einfach da, ne, sie sind da, es ist auch gut, man kann sie loslassen. Das wäre eher die Achtsamkeit. Ne? So.
Ja, genau.
Ja.
Oder?
Ja. Vielleicht zum Schluss für die lieben, netten Hörer und Hörerinnen nochmal, du hast ja auch viele verhaltenstherapeutisch fundierte Tipps sozusagen in deinem Buch auch gegeben. Vielleicht kannst du nochmal so drei Sachen, die jetzt unabhängig von bestimmten Szenarien helfen können, sagen. Also was kann man tun, wenn man sich zeitweise oder dauerhaft unsicher fühlt?
Also vielleicht eher so Prinzipien. Das, was total wichtig ist, ist, glaube ich, die Unsicherheit mitnehmen und es trotzdem tun. So, das ist der Tipp der Tipps. Unsicherheit, wenn man anfängt zu vermeiden. Also man muss nicht alles machen, das wäre auch zu hoch, aber wenn man ein hoher Anspruch, aber wenn man anfängt, Dinge zu vermeiden oder zu sagen, ich kann das nicht, weil da bin ich unsicher, dass man mit so einem gewissen, ich nehme meine Unsicherheit an die Hand und gehe mit in diese Situation rein, dass das die Bewegung ist, in die es reingehen kann und sollte, weil sonst läuft es irgendwie in eine komische Richtung. Dann eben dieses sich verbünden mit anderen, also sich austauschen mit anderen, wann bist du eigentlich unsicher, sich abgleichen, dass die allerwenigsten Leute permanent sicher sind, das ist irgendwie was sehr hilft. Und dann eben auch verbunden mit den anderen Sachen, jetzt vielleicht, weil du gerade Verhaltenstherapie sagst, wenn man wirklich total doll in so Vermeidungsschleifen schon drin ist, das jetzt hört oder denkt, ich komme da jetzt aber nicht raus, das kann ich mir alles gar nicht vorstellen, dann kann es schon deutlich gut sein, dass man sich auch therapeutische Hilfe holt, weil diese ganzen Angstkreisläufe ganz alleine zu durchbrechen, das ist auch schwer. Und trotzdem kann man das mit Übung und mit Hilfe von jemand Professionellem sehr leicht lernen.
Okay. Ja, vielen Dank, Anne. Das fand ich war ein sehr, sehr facettenreiches Gespräch. Ich hoffe, ihr und Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr habt was mitnehmen können, was zum Weiterdenken auch gereicht. Und ich und Anne und alle meine Zuhörerinnen würden sich vielleicht auch freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst, je nachdem, wo ihr das hört. Gerne 5 Sterne und auch gerne Kommentare. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke Svenja, bis dann.
Wenn du noch nicht so viel über mich weißt, dann schau doch mal auf meine Website www.svenja-hofert.de. Ich habe dort auch viele weitere Links, meine Akademie der Veränderung mit vielen spannenden Angeboten und Online-Kursen. Und vielleicht magst du auch meinen sonntäglichen Newsletter abonnieren. Bis demnächst wünsche ich dir einen schönen Tag und eine tolle Woche.